HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Nach mehr als 3 Jahren Pause nehmen Russland und die Ukraine die Gespräche über den Konflikt in der Ostukraine wieder auf.
Meines Erachtens nach müssen wir das Normandie-Format wieder aufleben lassen.
Ja, es funktioniert, dieses Format. Und wenn es nicht existieren würde, wäre es noch schlimmer als jetzt.
Es ist ein wichtiges Treffen, denn es ist das erste in 3 Jahren und es ist das erste persönliche Gespräch zwischen Selenskyj und Putin.
Wir brauchen einen Waffenstillstand, der nicht nur 2 oder 3 Tage hält, mit klaren Bedingungen und Verpflichtungen.
Ich sehe positive Veränderungen. Manch einer sieht das anders, aber ich denke, es ist gut. Die Verhandlungen werden eine Lösung des Konflikts bringen.
In Kiew haben sich Tausende Ukrainer auf dem Maidan versammelt. Sie befürchten, ihr Präsident Selenskyj könnte bei dem Treffen mit Russlands Präsidenten Putin zu viele Zugeständnisse machen.
Ich kannte einige Leute, die im Krieg gestorben sind, und ich befürchte, dass ihr Tod vergeblich war. Sie haben gekämpft für unsere Gebiete und jetzt werden sie einfach hergegeben. Nach dem Motto, wir wollen Frieden, ihr nehmt das Land. Aber ich glaube, es wird keinen Frieden geben. Was Selenskyj also macht, ist einfach dumm.
Der Begriff, der heute in allen Nachrichten präsent ist, der klingt ja ein bisschen nach einer billigen Fernsehserie. Das Normandie-Format. Gerade läuft eine neue Folge und das Zeug zu einer Serie hätte es wirklich, denn es geht um Krieg und Frieden, um Freiheit und Demokratie und um das Schicksal von Millionen von Menschen. Aber vor allem können wir in diesem Normandie-Format das Spiel um Macht und Einfluss in der internationalen Politik beobachten. Das ist wirklich sehr spannend. Es gibt 4 Hauptfiguren. Eine ist neu im Spiel. Wenn man ihm glauben kann, ist ihm dieser Friedensprozess ein Herzensanliegen. Zumindest hat er das im Wahlkampf immer versprochen. Aber eins nach dem anderen. Gerade treffen sich Russland, Präsident Wladimir Putin und der neue ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj in Paris. Die beiden sind sich noch nie persönlich begegnet und dabei sitzen als Vermittler Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese Runde traf sich in anderer Zusammensetzung zum ersten Mal vor gut 5 Jahren am Rande der 70-Jahres-Feierlichkeiten zur Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Daher kommt eben diese Bezeichnung für die Treffen, das Normandie-Format. Und in diesem Viererkreis wurde auch das Minsker Friedensabkommen 2015 verhandelt. Seitdem ist aber nicht mehr viel passiert. Von Frieden in der Ukraine kann überhaupt gar keine Rede sein. Über 13.000 Tote hat es in 5 Jahren schon gegeben. Kann das Treffen heute nun einen Fortschritt bringen? Und warum ist das so schwierig? Wir wollen uns heute diese 4 Akteure mal genauer ansehen. Deshalb heißt die Sendung Mélange à quatre, eine Chance für die Ukraine. Denn nur wenn man die Interessen der Akteure nüchtern analysiert, kann man solche Verhandlungen zu einem Erfolg führen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja die Chance auf ein Happy End in diesem Normandie-Format. Auch Wladimir Putin hat sich schon vorsichtig optimistisch geäußert, aber er verlangt auch einen Sonderstatus für die Ostukraine und er will die Krim natürlich auch nicht hergeben. Wie ernst ist also seine Friedensbereitschaft? Eingeladen zu diesen Gesprächen hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Vor 5 Jahren war er noch nicht im Amt. Jetzt aber treibt er die Dinge mit aller Macht voran. Das mag auch daran liegen, dass er ein besonderes Verhältnis zu Wladimir Putin hat und manche in Europa betrachten das mit Argwohn. Marcel Wagner.
Es sah aus wie die Szene einer Bilderbuchfreundschaft. Braun gebrannt wartete das Ehepaar Macron vor seiner Sommerresidenz im malerischen Fort von Brégançon. Der Gast, Wladimir Putin, schwang sich freudestrahlend die Stufen hinauf, für die Dame einen großen Blumenstrauß samt Begrüßungsküsschen, für den Herrn einen festen und freundschaftlichen Handschlag im Gepäck. So mancher Beobachter fragte sich im vergangenen August, treffen sich da wirklich gerade 2 Staatschefs, von denen der eine, Macron, den anderen, Putin, verdächtigt, sich seinerzeit mit übelsten Methoden in den Wahlkampf eingemischt zu haben, um die eigene Wahl zu verhindern? Ganz offensichtlich war das Treffen nichts weniger als ein Angebot, dieses unrühmliche Kapitel hinter sich zu lassen. Ich bin sehr glücklich, Präsident Putin an diesem symbolischen Ort empfangen zu dürfen, an den Ufern des Mittelmeers, die für die Beziehung unserer Länder immer so wichtig waren, säuselte der französische Präsident. Das Treffen dauerte mehrere Stunden, es verlief hart, aber herzlich. Hart, denn beide Präsidenten hielten keineswegs damit hinter dem Berg, dass sie in vielen Bereichen vollkommen unterschiedliche Ansichten haben. Der liberalen Demokratie, den Konflikten in Syrien oder der Ukraine, der internationalen Zusammenarbeit. Und trotzdem herzlich schlug Macron seinem Gast doch ganz unumwunden vor, nach dem harten Bruch durch die Ukraine-Krise eine neue Form der Partnerschaft zu beginnen. Eine Wende nicht unbedingt, sagt Tatjana Jean, Russland-Expertin am Pariser Institut für internationale Beziehungen. Ich sehe darin ehrlich gesagt weniger einen Bruch als eine Kontinuität. Tatsächlich zählte Macron schon im Wahlkampf nicht unbedingt zu den antirussischen Kandidaten. Natürlich habe die russische Einmischung in eben diesen Wahlkampf das Verhältnis anfangs gestört. Andererseits spiele Russland in Macrons geopolitischer Strategie zunehmend eine wichtige Rolle. Emmanuel Macron hat den strategischen Wettbewerb zwischen China und den USA im Blick. Da er der transatlantischen Partnerschaft nicht mehr so viel Vertrauen schenkt, versucht er, Europa und Frankreich in diesem Wettbewerb einen Platz zu verschaffen. Und dafür ist aus seiner Sicht ein enges Verhältnis zu Russland unumgänglich. Macron ist bereit, dafür ein Risiko einzugehen. Denn viele enge Partner fühlen sich durch seine Russland-Avancen vor den Kopf gestoßen, allen voran Polen und andere osteuropäische Länder, die sich von Russland bedroht fühlen. Macrons Analyse von der hirntoten NATO sorgte dort kürzlich für Wut und Ärger. Doch beim NATO-Gipfel in London bekräftigte er seine Haltung. Wer ist unser Feind? Diese Frage müssen wir uns stellen. Würden heute alle am Tisch Russland als Feind bezeichnen? Ich denke nicht. Dass es in der Ukraine-Krise zuletzt Entspannungen gegeben hat, dürfte neben der Haltung des ukrainischen Präsidenten Zelensky auch Macrons Russland-Diplomatie zu verdanken sein. Zuletzt versuchte der französische Präsident außerdem, durch den Dialog mit Russland Europa mehr Gewicht im Streit über die Verbreitung atomarer Mittelstreckenraketen zu verleihen. Ich gebe zu, dass ich diesem Dialog eine Dynamik verleihen wollte, allerdings tue ich das ohne jede Naivität oder Gefälligkeit. Pflegt Macron zu versichern. Doch angesichts der taktischen Raffinesse eines Wladimir Putin fragen sich viele Partner, nicht nur in Berlin, ob die Strategie der Russland-Annäherung von Präsident Macron nicht vielleicht doch ein wenig zu naiv ist.
Ist also Macron naiv, wenn es um Russland geht, oder vielleicht besser gesagt einfach nur sachlich analytisch, ohne unsere üblichen Bedenken und Vorurteile? Ulrich Ladurner ist Europakorrespondent der Zeit und er hat dort gerade ein großes Porträt über Emmanuel Macron geschrieben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und in Ihrer Überschrift, da stellen Sie die Frage über einen Präsidenten, der zu sehr brilliert. Das klingt gut. Wie meinen Sie das?
Naja, Macron ist ohne Zweifel ein sehr talentierter, hochintelligenter Politiker, der immer nach vorne stürmt und der immer alles sozusagen neu machen möchte. Und ich glaube, er hat wenige Leute, die ihm in seiner Umgebung das Wasser reichen können. Ich meine, dass er in dem Sinne einfach ein Solitär ist. Er riskiert auch gerne viel offensichtlich. Er riskiert jetzt auch mit dem Treffen in Paris viel. Aber das ist, glaube ich, seine Art und Weise, zu denken und auch Politik zu machen. Er ist ja auch Präsident Frankreichs geworden, indem er ein hohes Risiko genommen hat und auch Außenseiterpositionen eingenommen hat. Insofern hat, glaube ich, die Initiative sehr viel zu tun, auch mit dem Charakter dieses Politikers.
Was treibt Macron denn in dieser Frage der Ostukraine an? Viele haben das gar nicht im Blick bei uns im Westen. Warum ist ihm das Thema so wichtig?
Ich glaube, Macron sieht, dass sich die USA von Europa nicht gerade verabschieden, aber Europa doch etwas alleine lassen. Und er glaubt, dass die Europäer sich selber ihres Schicksals annehmen müssen. Und er verspürt eine große Dringlichkeit. Und wenn Europa sich seines Schicksals selber annehmen muss, dann muss es zunächst mal, so sieht es Macron, das Verhältnis zu Russland verbessern oder auf andere Beine stellen. Und in der Folge spricht er natürlich über die Ukraine. Das ist, glaube ich, der Kontext, in dem man Macrons Initiative sehen muss.
Aber das ist ja genau der Punkt, wo er dann in Europa eigentlich viele sehr skeptisch sind. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die sieht Macron nicht. Will er sie nicht sehen? Ist ihm das egal?
Nein, ich glaube, er sieht sie schon. Ich glaube schon, er sagt ja, ich bin nicht naiv. Wir haben sie gehört. Ich glaube, das ist er auch nicht. Man muss vielleicht sehen, dass Macron als französischer Präsident mit Putin spricht, so gewissermaßen in seinem Verständnis von Großmacht zu Großmacht. Also ich glaube, Macron hat ein Bild von Frankreich, das, wenn ich es jetzt ein bisschen überspitzt formulieren darf, imperial ist. Und er möchte sich mit Putin auf Augenhöhe treffen. Das ist, glaube ich, so eine Mentalitätsfrage auch. Das birgt erhebliche Probleme in sich, denn es ist richtig so, dass die Osteuropäer und besonders die Ukrainer den Verdacht hegen, dass Macron deren Situation nicht sehen will, nicht sieht. Letzte Woche war ja auch der französische Außenminister Le Drian in Prag und hat eine größere Rede gehalten, wo er versucht hat, den Osteuropäern zu sagen, nein, nein, wir sehen euch, wir hören euch zu, versteht uns nicht falsch, wir Franzosen verstehen Osteuropa. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist eine gewisse Skepsis, besonders aus der Ukraine und auch aus Osteuropa, doch durchaus verständlich.
Sind sich Macron und Putin vielleicht auch ein bisschen ähnlich, so vom Typ her? Denken die ähnlich?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie denken in ähnlichen geopolitischen Kategorien. Macron, wenn man ihm zuhört, da spricht er immer wieder von Strategie und Geopolitik, von großen Kategorien, von großen Räumen internationaler Politik. Also auf dieser Ebene, glaube ich, gibt es von der Denkweise, gibt es, glaube ich, ähnliche analytische Kategorien, in denen sich die beiden bewegen. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, außer auf dieser einen Ebene.
Oder geht es vielleicht nicht nur um Geopolitik, sondern auch um ganz starke wirtschaftliche Interessen? Also die Sanktionen gegen Russland sind vielen ein Dorn im Auge. Viele möchten gerne Geschäfte machen und da ist Russland einfach wichtiger als die kleine Ukraine?
Es geht sicher auch um das wirtschaftliche Verhältnis, aber da, glaube ich, ist Frankreich jetzt nicht so im Verdacht, dass sich deswegen die Ukraine, sage ich mal so, verraten würde. Ich glaube, wirtschaftliche Interessen mit Russland, da sind die deutschen Interessen viel bedeutender als die französischen. Nein, ich glaube, es geht dem Macron schon um eine Normalisierung mit Russland. Aber die Frage ist, ob die Normalisierung mit Russland, mit dem Putins Russland überhaupt möglich ist. Weil es gibt natürlich nicht nur die Ukraine, es gibt auch verschiedene andere Elemente, wo man sagen muss, man kann nicht wirklich glauben, dass Putin ein vertrauenswürdiger Partner ist. Wir hatten den Mord in Berlin an einen Exil-Tschetschenen-Russen, glaube ich, wo die Bundesregierung den russischen Geheimnis dahinter vermutet. Wir haben Manipulationen des französischen Wahlkampfes, wo der russische Geheimdienst offensichtlich eine Rolle gespielt hat. Also die Frage ist schon, ob Putin überhaupt ein verlässlicher Partner sein kann. Aber es gibt ja auch ein Russland ohne Putin, das muss man sich auch mal vorstellen.
Das kann man sich kaum vorstellen, im Moment jedenfalls.
Ja, leider.
Ja,
leider.
Ja, das stimmt aber schon.
Das sollte man trotzdem tun. Mhm.
Heute Morgen ist in Paris ein Verkehrschaos ausgebrochen. 600 Kilometer Stau in der Stadt wegen der Massenproteste gegen Macrons Rentenreform. Morgen soll es neue Massenstreiks geben. Will vielleicht Macron mit solchen Bildern auf internationalem Parkett auch ablenken von seinen innenpolitischen Problemen?
Ich glaube nicht, dass das tief ist. Aber es besteht ein Zusammenhang zwischen diesen innenpolitischen Schwierigkeiten und der außenpolitischen Aktivismus. Aber ich glaube, der Zusammenhang ist ein anderer. Macron ist jemand, der unheimlich eine Dringlichkeit verspürt, Dinge zu ändern. Das ist innenpolitisch drängt auf Reformen, die er unbedingt umsetzen will. Außenpolitisch will er vieles auf neue Füße stellen. Ich glaube, diese Geschwindigkeit, die er an den Tag legt und auch eine gewisse Härte und auch eine gewisse Dialogunfähigkeit vielleicht nach innen hin, die führen dazu, dass er diese Probleme hat. Also in dem Sinne besteht ein Zusammenhang, aber ich glaube nicht, dass es wir hier mit einem Politiker zu tun haben, der außenpolitisch aktiv wird, weil er innenpolitische Schwierigkeiten hat. Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen.
Und das würde in Frankreich wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder?
Nein, ich glaube, in Frankreich wird das nicht funktionieren. Ich glaube, die französischen Gewerkschaften streiken aus ganz anderen Gründen. Und ob jetzt Macron sich sozusagen da in der Außenpolitik durchsetzt oder nicht, das würde den Streik, glaube ich, nicht, die Streikbewegung nicht schwächen. Das glaube ich bestimmt nicht. Nein.
Das war Ulrich Ladurner, Europakorrespondent der Zeit. Herzlichen Dank. Mélange à quatre, eine Chance für die Ukrainer. Wie es wohl bei diesem Quartett hinter den Kulissen zugeht, das wissen wir nicht. Wird da ausschließlich hart verhandelt oder vielleicht auch mal geplaudert und um den heißen Brei geredet? Angela Merkel gilt ja einst eine sehr humorvolle Person, solange eben keine Kamera dabei ist. Das unterhaltsamste Quartett, das es je in Deutschland gab, das war ein anderes. Das war natürlich das literarische Quartett. Die Literaturrunde im ZDF von 1988 bis 2001, vor allem geprägt durch das Geplänkel zwischen Marcel Reich-Ranicki und Sigrid Löffler. Erinnern Sie sich noch?
Das Buch ist von Anfang an, ich weiß, Sie werden empört sein, das Wort wird Sie völlig umwerfen. von ungewöhnlicher Zartheit.
Sein
das entgeht Ihnen, Frau Löffler, die Zartheit dieses Buches. Und das ist eine glänzende Szene.
Verstehen Sie mich richtig, ich will wirklich überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben, woran Sie sich ergötzen. Aber
noch etwas, Sie sind doch immer für die Rolle der Frau in der Gesellschaft und dergleichen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese ungewöhnlich zarte Frau, in die sich der Mann dann noch einmal verliebt, dass sie die ganze Macht in ihrer Hand hat.
Ach,
sie
Lieber, dirigiert. Diese Frau sie ist doch keine realistische Figur. Diese Frau ist doch ein Phantasma. Und zwar eine
Frau
Männerfantasie
eine
und nichts anderes.
Eine poetische
sie ist eine
Figur.
Männerfantasie. Und
ah, ja, das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß. Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und Anna Karenina.
Also diese Dame,
alles ist aus der Sicht der Männer.
Sie sollten, glaube ich, nicht immer die große Literatur herbeizitieren, wenn wir mit literarischem Fastfood zu tun haben.
Nein.
Also
nein.
Diese Dame ist eine Männerfantasie und nichts anderes.
Ein Highlight aus der anspruchsvollen deutschen Fernsehunterhaltung aus dem Jahr 2000. Wir hören gleich noch einen Ausschnitt daraus. Jetzt aber kommen wir zurück zu dem politischen Quartett, das heute in Paris verhandelt. Die Suche nach einer Lösung im Krieg in der Ostukraine ist eine sehr verzwickte Angelegenheit. Christina Nagel beobachtet die Verhandlungen für uns und heute Nachmittag ging es so los.
Es ist ein und dieselbe Frage, die wiederholt über den Vorhof des Élysée-Palastes schallt, während der ukrainische Präsident an der Ehrengarde vorbei auf den Gastgeber, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, zugeht. Was, Präsident Zelensky, wäre aus Ihrer Sicht ein Erfolg? Volodymyr Zelensky lässt die Frage unbeantwortet, macht nur ein Siegeszeichen. Denn für ihn, das hat er bereits im Vorfeld erklärt, ist allein die Tatsache, dass hier und heute auf höchster Ebene nach neuen Wegen gesucht wird, um den Krieg im Osten des Landes zu beenden, ein Erfolg. Das Treffen an sich ist schon ein Durchbruch. Seit 2016 gab es keinen Dialog mehr und das heißt, es gab auch keine Möglichkeit, über das Ende des Krieges zu sprechen. Zelensky will das tägliche Blutvergießen stoppen und er hofft hier und heute in Paris dafür die Rahmenbedingungen schaffen zu können. Er wolle, hatte er in einer ukrainischen Talkshow angekündigt, mit konkreten Ergebnissen nach Hause fahren. Ein weiterer Gefangenenaustausch wird als ein mögliches Ergebnis gehandelt. Der Rückzug der Truppen und Milizen von der mehr als 400 Kilometer langen Frontlinie könnte vorangetrieben werden, also die sogenannte Truppenentflechtung, die bislang an drei ausgewählten Orten mehr oder weniger erfolgreich war. Es wären kleine Schritte, meint der ukrainische Politologe Volodymyr Fissenko, wenn auch kein großer Wurf. Aber wenn eine neue Waffenruhe deutlich nachhaltiger wäre und länger dauern würde, könnte auch das für Zelensky ein Erfolg sein. Und Erfolge braucht Zelensky, um den Zweiflern und Kritikern im eigenen Land zu beweisen, dass sein Kurs, der auf Kompromissen und direkten Gesprächen mit dem Kreml basiert, der richtige ist. In der Ukraine ist die Sorge weiter groß, dass sich der Politneuling Zelensky vom Routinier Putin über den Tisch ziehen lassen könnte, weil er kaum Erfahrung hat und vom Wunsch beseelt ist, den Krieg zu beenden. Dass er das nach dem Motto, koste es, was es wolle, tue, wies Zelensky in der Talkshow weit von sich. Ich bin Präsident einer freien Ukraine. Ich bin ein normaler, anständiger Mensch. Ich werde unser Land nie verkaufen. Niemandem und auf gar keinen Fall. Vielleicht, meint der Politologe Fissenko, habe Zelensky Glück und könne den Moment nutzen. Denn auch wenn der russische Präsident nicht unbedingt am Frieden interessiert sei, ein Interesse habe er aktuell schon. Und das besteht darin, sich mit dem Westen zu versöhnen, um erst eine Lockerung, dann die Abschaffung der Sanktionen zu erreichen. Das will Putin. Und wir könnten das Geschenk bekommen, das Kriegsende. Wie der ukrainische Präsident ist sich auch Fissenko unsicher, ob dies in Paris gelingen kann. Denn bislang hat die russische Seite nicht allzu viel durchblicken lassen. Man wünsche sich einen konstruktiven Dialog, hieß es im Vorfeld lediglich, und ein Bekenntnis des ukrainischen Präsidenten zum Minsker Friedensvertrag. Die Frage, was für Präsident Putin ein Erfolg wäre, die wurde nicht gestellt.
Tja, und dabei wäre natürlich genau diese Frage ganz entscheidend gewesen. Will Putin den Frieden? Tut er vielleicht nur so? Wie wichtig ist ihm das ganze Thema überhaupt? Der Krieg in der Ostukraine macht bei uns nur noch selten Schlagzeilen, aber dort ist er jeden Tag präsent. Er hat 1,5 Millionen Menschen in die Flucht getrieben und die Lage könnte jederzeit wieder eskalieren, wenn nicht bald die Truppen zurückgezogen werden. Doch in der Ostukraine gibt es aber auch viele, die gegen den Rückzug der Truppen sind, denn sie befürchten, dann könnte die Lage vielleicht noch kritischer kritischer für sie werden. Martina Wilczynski hat mit den Leuten gesprochen.
Ein Reisebus nach dem anderen hält auf dem kleinen Platz zwischen Buden mit Essen und Getränken. Auf einem großen Betonpfeiler prangt das Wappen des Ortes, Stanica Luhanska, eine Kleinstadt tief im Osten der Ukraine, die durch den Krieg zum Grenzort wurde. Larissa, eine schlanke blonde Frau Mitte 30, hieft eine schwere Plastiktasche aus einem Bus. Ihr Mann und ihre Mutter sind bereits mit dem restlichen Gepäck vorgegangen in Richtung Checkpoint. Sie aber wartet, bis sie ihre drei Kinder beisammen hat.
Wir haben gerade Reisepässe für die Kleinen beantragt. Wir sind jetzt häufiger in Lysychansk. Aber sonst arbeiten und wohnen wir in Altschewsk. Dort habe ich meine Arbeitsstelle, mein Zuhause, alles.
Bürokratie erledigen auf ukrainischer Seite, Leben in der selbsternannten Volksrepublik. Für Larissa und ihre Familie ist das seit mehr als 5 Jahren Alltag.
Ich habe mit meinen Kindern die halbe Ukraine bereist und keiner konnte mir eine Arbeitsstelle oder eine Unterkunft bieten. Sie öffneten meinen Pass, sahen, wo ich registriert bin und dann hieß es nur noch Auf Wiedersehen. Und deshalb pendeln wir weiter.
Seit die Truppen hier in Stanica Luhanska im Sommer abgezogen wurden, sei vieles besser geworden, erklärt Larissa. Es gäbe mehr Busse für die Pendler, die Schlangen an den Checkpoints seien nicht mehr so lang und auch die Stimmung habe sich deutlich entspannt. Und trotzdem ist das für sie alles andere als normal. Dass der Krieg nicht nur den Osten der Ukraine zerteilt, sondern auch die Menschen voneinander entfernt, ist entlang der mehr als 400 Kilometer langen Konfrontationslinie deutlich spürbar. Das sagt auch Valentina, die mit ihrer 91-jährigen Mutter über den Checkpoint gekommen ist.
In Luhansk und Donetsk wohnen doch keine Terroristen, keine Okkupanten, wie sie immer sagen. Dort wohnen ganz einfache, ganz normale Menschen. Wenn die Ukraine wirklich Frieden stiften will, dann muss sie all dies beenden, Kompromisse eingehen und einen Dialog führen.
Doch genau diese auf Dialog und Annäherung setzende Politik des neuen Präsidenten Selenskyj ruft in der Ukraine nicht nur positive Reaktionen hervor. Dabei betont er, der bereits im Wahlkampf versprochen hatte, den Krieg im Osten so schnell wie möglich zu beenden, dass es ihm vor allem um die Menschen gehe. Darum, ihnen trotz der politischen Lage das alltägliche Leben zu erleichtern. Erst vor kurzem hat er selbst Stanica Luhanska besucht, um dort die Brücke zu eröffnen, die sich zwischen den Checkpoints beider Konfliktparteien befindet und deren Neubau erst durch den beidseitigen Truppenabzug möglich wurde. Dass das tägliche Blutvergießen aufhören müsse, darin sind sich fast alle einig. Doch die Gruppe derer, die findet, dass Selenskyj mit seiner Politik in die falsche Richtung gehe, dass er die Menschen entlang der Konfrontationslinie mit dem Abzug der Truppen eher in Gefahr bringe, als ihnen zu helfen, die hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder Gehör verschafft. Konstantin Reutzki ist extra die mehr als 700 Kilometer nach Kiew gefahren, um an einer der ersten Demonstrationen unter dem Motto »Keine Kapitulation« teilzunehmen. Der junge Mann, der selbst aus dem besetzten Luhansk stammt, ist Mitbegründer der Hilfsorganisation SOS Vostok, die sich für die Rechte von Flüchtlingen aus dem Donbass einsetzt. Seine Hauptkritik an Selenskyjs Politik?
Er hat in seinem Team niemanden, der eine Vorstellung von der wirklichen Lage hier hat. Und deshalb neigen sie zu solchen vereinfachten Entscheidungen, die unserer Meinung nach schlimme Folgen haben können. Und sein Team sieht diese Risiken einfach nicht.
Reutzki glaubt, dass zudem jedes noch so kleine Zugeständnis an Russland vom Kreml als Schwäche der Ukraine ausgelegt würde und als Einladung, seine, wie er sagt, aggressive Politik fortzusetzen. Reutzki fordert daher noch schärfere Sanktionen, auch von Seiten der EU, anstelle von Kompromissen.
Aber genau danach sieht es ja im Moment nicht aus, denn in Paris wird ja genau nach Kompromissen gesucht. Der junge ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj ist um seine Rolle wirklich nicht zu beneiden. Wiltord Jilge ist Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte und er berät als Wissenschaftler auch die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Dann schauen wir mal auf Wladimir Selenskyj. Also der war ja vor einem Jahr noch Fernsehkomiker, das muss man sich nochmal verdeutlichen. Und jetzt sitzt der Wladimir Putin gegenüber, der nun wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Und manche Landsleute fragen sich, kann der das? Wie schätzen Sie ihn ein?
Das Problem ist tatsächlich, dass Wladimir Selenskyj im Grunde genommen über kaum außenpolitische Erfahrung verfügt. Das gilt auch für einen Teil seines Teams, das jetzt sozusagen mit dem Normandie-Track befasst ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Selenskyj, der am Anfang sehr hohe Erwartungen geschürt hat, und das war auch sicherlich seiner mangelnden Erfahrung geschuldet, in den letzten Wochen und Monaten doch auch gelernt hat. Er hat es mittlerweile verstanden, auch klare rote Linien zu ziehen. Das gilt insbesondere für den Zusammenhang, welche Sicherheit braucht man für die Wahlen. Also Selenskyj ist nicht nach Paris gefahren, ist nicht unvorbereitet nach Paris gefahren. Und ich glaube, er ist sich mittlerweile vieler Risiken sehr wohl bewusst. Ob er sich den Details in einzelnen Fragen immer bewusst ist und manchmal steckt bei Minsk der Teufel im Detail, das weiß ich nicht.
Und bei diesen Details kennen Sie sich als Wissenschaftler sehr gut aus. Die beiden treffen sich heute zum ersten Mal und die persönliche Chemie der Akteure, die ist natürlich auch für politische Konflikte ganz entscheidend. Können Sie sich vorstellen, dass Wladimir Putin und Selenskyj einen guten Draht zueinander finden können?
Ich denke, es gibt eine positive Voraussetzung, eben weil Selenskyj neu in der Politik ist. Er hat sozusagen keine ukrainische politische Vergangenheit. Das heißt, er hat auch in seiner Zeit vor seiner Präsidentschaft sozusagen keine Aussagen zu Russland gemacht. Putin selbst hat ja gesagt, er kenne ihn gar nicht und er ist natürlich interessiert, ihn zu treffen. Herr Lavrov hat verlauten lassen, man will wissen, wie Herr Selenskyj sich die Umsetzung des Minsker Abkommens vorstellt. Also ich denke, es ist durchaus eine Voraussetzung für einen Neustart und das, was man weiß, wie bisher die Gespräche auf Beraterebene gelaufen sind, muss man sagen, dass sie doch im Ton recht konstruktiv und sachlich zu sein scheinen. Sonst wäre es auch nicht zu den bisherigen Vereinbarungen, die freilich nur die Voraussetzung für den Gipfel waren, noch nicht direkt die politische Lösung betreffen, wohl nicht gekommen.
Dann gucken wir uns jetzt die kniffligen Punkte mal an. Der wichtigste Knackpunkt ist die Frage, wann sollen Wahlen in der Ostukraine stattfinden? Vor einem möglichen Truppenabzug oder erst danach? Warum ist diese Frage so unglaublich wichtig?
Zunächst einmal muss man verstehen, dass die Frage von Wahlen und der sogenannte Sonderstatus, der um 20 Uhr abends am Wahltag in Kraft treten soll für die besetzten Gebiete, das Ende eines komplexen Prozesses ist. Zwischen dem immer noch nicht erreichten Waffenstillstand und dem Wahltag, wenn er denn einmal kommt für die besetzten Gebiete, gibt es zahlreiche Fragen, die noch ungelöst sind. Ich will nur nennen die Ausgestaltung der Amnestie, die ja als vertrauensbildende Maßnahme für beide Seiten ganz wichtig ist. Ich nenne nur den Abschluss des Gefangenenaustausches, den es ja noch gar nicht gibt. Man hofft ja jetzt zu einem zu kommen, zu einem erneuten Austausch. Darüber hinaus die Kernfrage, wie soll für inklusive Wahlen, wo ukrainische Parteien, Politiker, Journalisten einen vollumfassenden Zugang haben, und zwar nicht nur am Wahltag, sondern in der gesamten Phase des Wahlkampfs und möglicherweise auch davor. Sie müssen ja auch die Entfremdung überwinden, die es in diesem Gebiet mittlerweile gibt. Wie soll diese Sicherheit für diese Leute gewährleistet sein? Denn wir haben es in den mit der sogenannten Donbasser Volksrepubliken nicht mit Demokratien, sondern mit autoritären Gebilden zu tun, die von Putins Gnaden existieren. Und deswegen sagt eben die Ukraine, zuerst muss es Lösungen bei der Sicherheit geben.
Was muss noch alles gemacht werden, bevor faire, freie Wahlen stattfinden können?
Die Ukraine hat zum Beispiel die Aufgabe, das ist ja in der Steinmeier-Formel auch zugrunde gelegt, ein Wahlgesetz zu formulieren. In der Steinmeier-Formel steht ja ganz konkret drin, die Wahlen sollen nach Standards der OSZE und der ukrainischen Gesetzgebung durchgeführt werden. Da hat die Ukraine übrigens auch ein wichtiges Argument gegenüber Russland. Russland argumentiert, dass laut der Reihenfolge des sogenannten Protokolls oder des Umsetzungspakets von Minsk aus dem Februar 2015 ja angeblich der Abzug zum Beispiel der russischen Truppen, die derzeit im Donbass stehen, also der sogenannten, dort heißt es ausländischen Truppen und Söldner, erst nach den Wahlen stattfinden sollen. Aber im Geiste des ukrainischen Gesetzes, als Gesetzes eines demokratischen Staates und der OSZE-Standards ist es natürlich nicht, wenn Wahlen abgehalten werden unter Gewehrläufen derjenigen, die das Land besetzt halten. Insofern hat die Ukraine durchaus ein Argument, dass man über die Sicherheit vorgerät. Aber das muss alles auch ein Wahlgesetz. Ein Wahlgesetz muss klar sagen, wann zum Beispiel der Wahlkampf beginnt, wie der Zugang zu allen Parteien dieses Wahlkampfs, für alle Parteien dieses des Wahlkampfs gewährleistet sein sollen. Die Frage muss gelöst werden, ganz schwierige Frage. Können die Displaced Persons, also die Geflüchteten, die heute in der kontrollierten Ukraine sind, die aber im Donbass gewohnt haben, haben die Zugang zu den, dürfen die zurückkommen und wählen? Das ist ja auch für die Ukraine eine wichtige Frage, denn das sind natürlich Leute, die loyal zum ukrainischen Staat sind. Wir brauchen wahrscheinlich eine Transitional Justice, eine Übergangsgesetzgebung, die klar sagt, dass zum Beispiel diejenigen Menschen, die aufgrund ihrer Funktion, zum Beispiel Feuerwehrmänner, Ärzte, Katastrophenschutz, schlicht und ergreifend in den besetzten Gebieten nur für die öffentliche Ordnung zuständig waren, dass die zum Beispiel nicht in den Amnestiegesetzprozess fallen und dass die auch ein Signal kriegen, diese Menschen, die sozusagen nicht politisch tätig waren, die nicht an hohen Verwaltungsstellen tätig waren, dass die ein Signal bekommen, ihr habt nichts zu befürchten, wenn die Ukraine zurückkehrt. Das sind alles ganz dicke Brocken, die auf der ukrainischen Seite liegen. Und deswegen, weil das alles auch sensible Fragen sind, ist es so wichtig, dass die Ukraine diesen Prozess in einer Sicherheit ausgestalten kann. Denn sonst ist es kaum zu vermitteln, dass ein Land, das Opfer einer Aggression wurde, in einem Teil seines Gebietes so große Umstellungen vornimmt. Das heißt, für einen nachhaltigen Prozess und dass man überhaupt die Zeit hat, das zu machen, braucht es mehr Sicherheit. Und da kommen wir zu der nächsten ganz dicken Frage. Das ist ja die Kernfrage, die ungelöst ist. Wer soll die Sicherheit garantieren?
Der Punkt ist doch, warum, es ist ja alles nachvollziehbar, was Sie sagen, aber was ich nicht verstehe, eigentlich müsste doch Russland dem zustimmen. Warum drängt Russland auf schnelle Wahlen? Was ist da der strategische Motiv dahinter?
Russland will natürlich sein Asset, seinen Hebel in der Ukraine nicht aufgeben und das ist der militärische Hebel. Das Regime der sogenannten Volksrepubliken ist ein Marionettenregime des Kreml. Wenn Russland seine Truppen und vor allem seine militärische Unterstützung abzieht, denken Sie übrigens auch an die zahlreichen illegalen sogenannten humanitären Konvois, die weiterhin illegal die ukrainisch-russische Grenze übertreten, von denen wir nicht sagen können, ob nicht auch Munition in diesen Konvois ist. Das findet alles derzeit noch statt. Wenn das alles weg ist, verlieren diese Volksrepubliken natürlich ihre Substanz, denn sie können alleine nicht existieren. Und Russland hätte dann sozusagen über den Donbass keinen direkten Hebel mehr, um Einfluss auf die Ukraine zu nehmen. Denn was Russland anstrebt, ist, nicht den Donbass zu okkupieren, sondern Möglichkeiten zu haben, die Ukraine weiterhin so zu beeinflussen, dass sie Russland nicht entläuft Richtung Westen und Richtung Europa.
Das war der Ukraine-Experte Wilfried Jelge. Herzlichen Dank. Und wir hören nochmal in den deutschen Fernsehklassiker rein. Das literarische Quartett. Wir hören Marcel Reich-Ranitzky, Helmut Karaset und Sigrid Löffler im Streit um das Buch Gefährliche Geliebte des japanischen Autors Haruki Murakami.
Die Frage ist nur, ob die Männerfantasie so schlecht ist oder ob es vielleicht eine poetische Fantasie ist. Eine Fantasie von großer, beachtlicher literarischer Kraft. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle zweimal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema.
Zumindest in der amerikanischen Kritik war zu lesen, dass dies wahrscheinlich einer der nächsten Nobelpreisträger sein wird. Frau Löffler, wenn Sie gleichzeitig, ja, wenn Sie zur gleichen Zeit sagen, das Buch gehört nicht ins Quartett, dann denke ich, irgendwie müssen wir uns irgendwann mal über unsere Kategorien verständigen. Ja. Nein. Ich glaube, also dieser Roman...
Ja, und zwar über literarische Kategorien würde ich doch sehr herzlich bitten.
Ja, da kommen wir noch dazu. Sie haben nicht gemerkt, dass ich über eine rein literarische...
Nein, Sie haben mit persönlichen Unterstellungen gearbeitet.
Ich habe mit einer Kategorie...
Das finde ich absolut unfair, ja, das geht auch
nicht. Nein, das geht ich auch nicht. Ich habe gesagt...
Ja, und nach dieser Sendung hat dann Sigrid Löffler ihren Ausstieg aus dem literarischen Quartett verkündet, weil sie sich diese Sprüche von Reich-Ranitzky nicht mehr bieten lassen wollte. Milascha Katre, eine Chance für die Ukraine. Wie die Stimmung am Tisch des politischen Quartetts in Paris gerade ist, das können wir nicht ahnen. Man hört, die Abschlusspressekonferenz könnte sich verschieben. Das nehmen wir mal als ein gutes Zeichen. Zumindest ist eben keiner von den Vierern schon aufgestanden und abgereist. Wir setzen jetzt mal die russische Brille auf. Genauer gesagt, wir setzen uns vor einen russischen Fernseher. Was hat der normale russische Bürger dort von dem Konflikt in der Ukraine mitbekommen? Der Kollege Daniel Donat hat einige Jahre in Russland gelebt und er weiß noch sehr genau, wie der Konflikt dort dargestellt wurde.
пришли гроб заказывать, а тут бомбы сыпятся.
Phosphorbomben auf friedliche Zivilisten, ukrainisches Militär, das trotz Waffenruhe angeblich weiterschießt, und der Westen, der zu vermeintlichen ukrainischen Kriegsverbrechen schweigen würde. Es sind Bilder und Botschaften wie diese, die das russische Staatsfernsehen seit dem Beginn des Konflikts in der Ostukraine Tag für Tag verbreitet. Seit 2014 kennen die Medien des Landes kein anderes Thema. Ob Nachrichten oder Talkshow-Sendungen, die Ukraine beherrscht die Berichterstattung. Das Narrativ ist immer das gleiche. Die Separatisten sind die Guten, die Zivilisten leiden hingegen unter dem ukrainischen Militär. Die Propaganda kennt keine Grenzen. Fakten spielen keine Rolle. Und so erzählte eine junge Frau in einem Beitrag des Staatsfernsehens, ukrainische Soldaten hätten ein Kind gekreuzigt und zu Tode gequält. Bei der Bevölkerung sollen so Erinnerungen an die Gräueltaten der Nazis während des Zweiten Weltkriegs wachgerüttelt werden.
Die Mutter des Jungen musste alles mit anschauen. Sie musste mit ansehen, wie ihr Sohn Blut vergoss. Sie nahmen den Jungen und schlugen ihn wie Jesus an eine Tafel. Einer schlug Nägel, zwei weitere hielten das Kind. Das Kind brauchte 1,5 Stunden, bis es starb.
Den Platz, an dem diese Tat stattgefunden haben soll, gibt es nicht. Unabhängige Journalisten haben bis heute keinerlei Hinweise auf die Tat gefunden. Und das, obwohl die Hinrichtung vor vielen Zuschauern stattgefunden haben soll. Dass auch russische Soldaten in der Ukraine sterben, war in den staatlichen Medien hingegen kein Thema. Jegliche Hinweise auf russische Militärpräsenz wurde von den Behörden sofort vertuscht.
Soldaten werden heimlich beerdigt. Es gibt neue Gräber ohne Namen und Todesdaten, ohne militärische Abzeichen. Das erinnert an Afghanistan. Damals in der Sowjetunion wurden Verluste genauso verheimlicht.
Das erzählt Lev Schlossberg. 2014 war er Abgeordneter für die Oppositionspartei Jabloka im Gebietsparlament von Pskov im Nordwesten Russlands. Aus der Region kamen Fallschirmjäger, die in der Ostukraine ums Leben gekommen sein sollen. Unabhängige Journalisten hatten die Beerdigung beobachtet. Auch Schlossberg war dabei. Kurz darauf wurde er von Unbekannten niedergeschlagen und kam mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Die Namenstafeln auf den Gräbern sind nach der Beerdigung verschwunden. Bis heute leugnet der Kreml russisches Engagement in der Ostukraine. Wenn russische Soldaten dort überhaupt aktiv seien, dann nur als Freiwillige, die ihren Urlaub in der Region verbringen. Einige hätten sich gar bei Militärmanövern an der Grenze auf ukrainisches Staatsgebiet verlaufen, so die Erklärung. Auch 5 Jahre nach dem Beginn des Krieges ist die Ukraine immer noch Thema in den russischen Nachrichten, wenn auch etwas weniger als zuvor. Denn die Wirtschaft des Landes stagniert, in vielen Regionen regt sich sozialer Protest. Im Sommer gingen in Moskau tausende junge Leute für faire Bürgermeisterwahlen auf die Straße. Nach mehreren Jahren Dauerbeschallung mit Krieg und Elend aus der Ukraine ist die Bevölkerung kriegsmüde. Viele wünschen sich auch wieder bessere Beziehungen zu ihrem Nachbarland.
Die Bevölkerung ist kriegsmüde, manche haben aber auch vielleicht ein Zerrbild von diesem Konflikt vor Augen. Schauen wir also mal auf Wladimir Putin, sicherlich der geschickteste Akteur in diesem Spiel. Klaus-Helge Donat ist Korrespondent der TAZ in Moskau. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Merz.
Welche Rolle spielt dieses Thema eigentlich heute noch für Wladimir Putin?
Also offiziell ist es in den Hintergrund getreten, aber natürlich schwelt der Konflikt weiter und Wladimir Putin wird sich auch nicht von dieser Position zurückziehen. Er hat ja am Anfang, das war 2014, zunächst wohl mehr beabsichtigt, noch ein größeres Stückchen Ukraine sich einzuverleiben, musste dann aber zurückziehen, weil die militärischen Bedingungen nicht so eindeutig waren und man auch fürchtete, die russische Armee könnte sich dann da verhaspeln, sodass er schon darauf achtet, diesen Konflikt weiterhin unter seiner Kuratel zu halten und die Hebel zu nutzen. Insofern ist es immer noch sehr wichtig, aber es wird eben nicht mehr so in aller Öffentlichkeit so deutlich transportiert, wie es lange Zeit der Fall gewesen war.
Aber Sie sagen, es ist wichtig für Putin. Was hat er von diesem Krieg? Was nutzt ihm das?
Naja, also es geht ja Russland zum einen zurzeit um seine Rolle als Großmacht, manche sagen auch Weltmacht, und da gehört die Ukraine natürlich mit dazu als ein wesentliches Moment der ehemaligen Sowjetunion. Und dass es war eine schmerzliche Erkenntnis, als die Ukraine weggebrochen ist. Wir erinnern uns daran, dass Putin ja selbst vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren darüber gesprochen hat, dass das die größte Katastrophe Russlands gewesen sei, der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und in diesem Bild bewegt sich auch der Umgang mit der jetzigen Ukraine. Natürlich hat er persönlich oder auch Russland keine großen Vorteile jetzt materieller Art von den Unruhen oder den Schwierigkeiten in der Ukraine. Es wäre viel einfacher natürlich, die Touristen auf die Krim zu schicken, so wie es früher war, die dort friedlich und gern gesehen waren. Das hat sich natürlich alles verschoben. Das Ukraine-Bild hat sich auch in Russland geändert und vor allen Dingen das Russland-Bild in der Ukraine, was schwerwiegende Folgen hat und wahrscheinlich sich auch erst einmal nicht mehr korrigieren lässt. Also das sind eigentlich eher nachteilige Auswirkungen, die er zu verzeichnen hat, die aber momentan noch nicht so wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit hier.
Also mit diesem Krieg kann er eine Kränkung im Volk überspielen, glauben Sie. Wie glaubwürdig ist es dann, wenn sich Putin jetzt auf einen Waffenstillstand einlässt, auf irgendwelche Friedensregeln? Ja, wie viele Waffenstillstände hat der Mann schon gebrochen?
Ja, es sind Dutzende Waffenstillstände. Er hat ja auch schon Dutzende Kriege oder kleine Scharmützel und Ähnliches geführt in einem Umfeld der ehemaligen Sowjetunion, also in Georgien, Abchasien, Südossetien, Pridnestrowie, also in Moldawien und so weiter. Das sind ja alles Konflikte, die weiterlaufen, weiter schwelen und noch lange nicht endgültig beigelegt werden können.
Tja, und ausgerechnet heute kam noch so eine Kränkung dazu. Bevor er in die Verhandlungen ging, kam die Eilmeldung, dass die Weltdopingagentur die russischen Athleten von den nächsten Olympischen Spielen ausgeschlossen hat wegen der Dopingverdacht. Das ist doch wieder eine Kränkung. Wie sollte man mit so einer gekränkten Seele umgehen als Verhandlungspartner in solchen Verhandlungen?
Ja, man muss das aus einem anderen Blickwinkel sehen. Also die gekränkte Seele funktioniert etwas anders als bei uns. Hier wird die gekränkte Seele gebraucht und genutzt, um sich abzugrenzen von seinem Gegenüber. Daraus wird eine Opferbereitschaft oder ein Opferstatus abgeleitet, der dich automatisch in die Lage versetzt, immer im Recht zu sein und dich nie rechtfertigen zu müssen. Das heißt auch eigentlich nie Verantwortung zu übernehmen zu müssen für das, was du tust. Und insofern ist das eigentlich eine sehr sichere Position dieses Gekränktseins, weil es eben von vornherein dafür sorgt, dass der Einzelne und auch Putin und das Staatswesen nicht in die Verantwortung genommen wird.
Das heißt, wenn man dem Gekränkten gibt, was er will, ist das eine gute Strategie? Wie würden Sie mit so jemandem verhandeln in einem politischen Kontext? Oder Grenzen setzen, wie Merkel das versucht?
Es ist natürlich sinnvoller, Grenzen zu setzen, wie Merkel das versucht hat. Und man sollte den Kontakt dann auch pragmatisch auf das Allernotwendigste beschränken, weil jemand, der diese Form des Gekränktseins, einer Pathologie in sich trägt, natürlich auch nicht bereit sein wird, sich auf eine rationale Auseinandersetzung einzulassen und eher nach Vorteilen sucht, weil er ja auch von sich glaubt, im Recht zu sein, ja, sodass es eigentlich gar keinen Sinn macht, größere Strategien gemeinsam zu entwerfen, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und es lässt sich ja letztlich auch auf die letzten 10 Jahre rückverteilen, dieses Verhalten Russlands.
Klaus-Helge Dunnert, Moskau-Korrespondent der TAZ, herzlichen Dank. Dann wollen wir jetzt doch lieber nochmal diesem unterhaltsamen Quartett uns mitwenden, nämlich dem literarischen Quartett. Zu einem Krieg konnte der Streit dort zum Glück nicht führen, sonst hätten wir längst UNO-Schutztruppen gebraucht beim legendären Streit um das Buch Gefährliche Geliebte.
Ist das so?
Nee, das sehe ich auch nicht. Denn die Frau, das Schlimme an dem Buch, also das... oder sagen wir, das Deprimierende bei der Lektüre des Buches ist ja, dass die Frau einverständig ist.
Nein, das
nein.
ist ja
nein.
Also ich habe das
nicht. Nein, Frau, nein,
das aber das Gegenteil ist
nein,
der Fall.
Nein, nein, da irren Sie sich. Angst und diese Abhängigkeit und Panik.
Überhaupt nicht. Die Frau ist völlig einverständig in den Vollzug, der da geschieht.
Also da würde ich sagen, nein, da projizieren Sie nein. aber gewaltig den männlichen Blick in diese
nein, 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 das Ganze zeigt unentwegt, wie diese Frau gedemütigt, entwürdigt, gepeinigt und gequält wird. Ich frage mich, wie funktioniert die Psyche einer Autorin, die jeden Morgen für 2 oder 3 Stunden sich an den Schreibtisch gesetzt hat, um wieder nur den Dreck zu beschreiben, wie eine Frau gequält wird von ihrem Mann, wie die, was die sich gegenseitig als ihr angetan wird.
Das ist aber interessant.
Ja. Ja.
Also das ist doch sehr interessant. Das ja. heißt, das der Literaturkritiker, der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky sagt, ein wunderbarer Text, aber was ist das für eine Teufelin, die sowas schreibt? Die es wagt, morgen für morgen
nein,
so einen
nicht
wahren Dreck...
Falsche Verben, ihre Verben sind, weil sie es erträgt. Nicht
die werfen mir vor, dass sie über die Sexualität nicht aufgeilend schreibt.
Nein, das unterstellen Sie mir.
Falsche Verben im literarischen Quartett. Mélange à quatre, eine Chance für die Ukraine. Und jetzt schauen wir natürlich auf die vierte Akteurin heute im Élysée-Palast. Angela Merkel, sagt man, hat in diesem Normandie-Format auch die Rolle, den unerfahrenen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu unterstützen. Denn manche befürchten halt, Macron und Putin würden ihn gemeinsam in den Schwitzkasten nehmen. Wo aber genau steht Merkel nun in diesem Spiel? Erfahrung hat sie, Andreas Reuter.
Kein wichtiger Politiker aus dem Westen kennt Putin so gut wie Angela Merkel, hat ihn so oft getroffen, telefoniert so häufig mit dem russischen Präsidenten.
Ich weiß nicht, ich habe erstmal eine ganz normale Telefonverbindung zu ihm. Und sicherlich, wir telefonieren des Häufigeren. Ich fühle mich verantwortlich, etwas zur Lösung dieses Konflikts zu tun.
Heute also mit einem neuen Anlauf, nach 2,5 Jahren Pause ohne Spitzentreffen. Wie groß der Einfluss der Kanzlerin auf Putin noch ist, muss sich zeigen. Der kühle Machtmensch aus dem Kreml hat natürlich registriert, dass auch Merkel bald aus dem Normandie-Quartett ausscheiden wird, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Er könnte Merkel also leicht als lahme Ente schneiden und stattdessen den Franzosen am Tisch umgarnen, der ja mit seinem Stuhl schon deutlich in Richtung des Russen zu rücken scheint. Mal erklärt er Russlands Erbfeind die NATO für hirntot, mal ruft er nach einer neuen Architektur der Sicherheit und des Vertrauens zwischen Russland und dem Westen. Ist das Normandie-Format also eigentlich längst ein Anachronismus? Ausgerechnet Robert Habeck, der Chef der Grünen, widerspricht energisch.
Das ist das richtige Format. Und es ist wichtig, dass die Chance, die darin liegt, genutzt wird, auch um zu beweisen, dass Deutschland und Frankreich, dass Europa an der Stelle mit Deutschland und Frankreich handlungsfähig ist. Und wenn Deutschland und Frankreich an der Stelle den Schulterschluss hinbekommen, dann haben sie auch gegenüber Russland eine gute Position.
Auch FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff warnt ausdrücklich vor einer einseitigen Parteinahme Macrons für Russland. Aber nur mit Rückenwind aus dem eigenen Land ist Merkel nicht nach Paris gekommen. Mehrere Ministerpräsidenten aus dem Osten, von CDU-Mann Michael Kretschmer in Sachsen bis zum Linken Bodo Ramelow in Thüringen, forderten schon ein Ende der europäischen Russland-Sanktionen. Aber Merkel hält davon nichts, genauso wenig wie ihr Außenminister Heiko Maas heute in Brüssel.
Wir werden die Sanktionen verlängern, wenn die Gründe, die zu den Sanktionen geführt haben, weiterhin bestehen. Im Moment gibt es für mich keinen Anlass, an der Sanktionspolitik der Europäischen Union gegenüber Russland etwas zu ändern.
Die Erwartungen, was heute bei dem Treffen herauskommen könnte, werden darum auch betont niedrig angesetzt. Im Idealfall werde es präzisierte Aufträge für weitere Schritte auf Arbeitsebene geben, heißt es aus dem Umfeld der Kanzlerin. Um den möglichen Auftragsmord in Berlin aber solle es jedenfalls nicht gehen. Der Generalbundesanwalt ermittelt ja inzwischen wegen des Verdachts, dass staatliche Stellen in Russland hinter dieser Bluttat stecken könnten, mitten in der Hauptstadt, nur wenige Autominuten von Angela Merkels Amtssitz entfernt. Aber, sagt die Kanzlerin,
ich glaube nicht, dass dadurch das Normandie-Treffen belastet ist, hier geht es um die Ukraine und um die Frage, wie wir dort im Minsker Prozess weiterkommen. Aber in den bilateralen Beziehungen ist es natürlich schon ein Ereignis, dass wir eben von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen haben.
Und das hat sie sehr diplomatisch formuliert. Die Bundeskanzlerin hat heute gleich zwei schwierige Themen zu handeln. Einerseits eben die komplizierten Ukraine-Verhandlungen und dann eben noch dieser ungeheure Verdacht, dass staatliche russische Stellen einen Menschen mitten in Berlin ermordet haben könnten. Wir sind jetzt mit unserer Korrespondentin Christina Nagel in Paris verbunden. Das kann die Kanzlerin ja schlecht weggelassen haben, oder? Wie ist sie damit umgegangen? Weiß man das?
Das weiß man noch nicht. Also es hat auf jeden Fall ja ein Vier-Augen-Gespräch gegeben zwischen Putin und Merkel. Das heißt, da kann es darum gegangen sein durchaus. Aber man hat da nichts gehört, weil sie quasi nahtlos weitergemacht haben. Sie haben so ein bisschen Speed-Dating gemacht, untereinander die Gesprächspartner ausgetauscht und sind dann mit großer Verspätung allerdings, was den Namen Speed-Dating wieder ein bisschen Lügen straft, zu im Vierergipfel zusammengekommen. Und da sitzen sie jetzt noch zusammen und überlegen, wie sie den Krieg im Osten der Ukraine tatsächlich denn mal befrieden können.
Das heißt, wir haben noch keine harten Fakten, aber wir wissen, sie haben sich offensichtlich viel zu sagen. Wenn die Gespräche länger dauern, dann gibt es offenbar Gesprächsbedarf. Das heißt, es ist erstmal eine gute Entwicklung.
Ja, das schon. Und man guckt ja hier auch immer gerne auf Kleinigkeiten. Das heißt, den russischen Kollegen, die vor Ort sind und die Kontakt haben zum Kreml-Sprecher Peskow, die haben dann auch schon gesagt und gesehen, dass es eben zu einem Handschlag zwischen Selenskyj und Putin gekommen ist. Auch das wird schon als gutes Zeichen gewertet. Der Kreml hatte ja im Vorfeld Selenskyj so ein bisschen mit Vorschusslorbeeren begrüßt und hatte gesagt, es habe ja schon Telefonate zwischen beiden gegeben, die seien ziemlich gut gewesen. Das heißt, man versucht schon im Vorfeld so ein bisschen gute Stimmung zu machen. Aber wenn es jetzt ans Eingemachte geht, und das sind eben die Knackpunkte dieses Minsker Friedensabkommens, über die immer wieder und wieder geredet wird, dann wird, glaube ich, die Freundlichkeit doch schnell aufhören und dann wird mit harten Bandagen gekämpft werden.
Mit was für möglichen Ergebnissen rechnen denn die Experten, die da heute diese ganzen Gespräche verfolgen? Was kann da wirklich bei rauskommen? Was ist realistisch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das, was Selenskyj als ukrainischer Präsident will, nämlich konkrete Ergebnisse, am besten Fristen und einen Fahrplan, das wird es sicherlich nicht geben. Das Zweite, was er sich wünscht, ein dauerhafter Waffenstillstand, auch das, glaube ich, wird sich so nicht so schnell umsetzen lassen. Was es an Minimallösungen gäbe, wäre, dass man sich darauf verständigt, dass der zweite Gefangenenaustausch, der ja eigentlich schon in Vorbereitung ist, tatsächlich vielleicht auch noch in diesem Jahr zum Abschluss kommt. Da sollen alle gegen alle ausgetauscht werden. Es könnte sein, dass man noch mal guckt an die Frontlinie und sagt, an drei Orten hat man jetzt ja die Truppen auf beiden Seiten von dieser Linie zurückgezogen. Vielleicht schafft man das noch an weiteren Orten. Wenn man das allerdings ortsweise weitermacht, dann dauert das natürlich noch ewig, bis die Truppen da wirklich zurückgezogen sind, denn die Grenze, die Frontlinie ist 400 Kilometer lang. Das heißt, wenn man wirklich ein bisschen mehr erreichen will, dann müsste man sich auf ganze Abschnitte, glaube ich, verständigen. Ob es dazu kommt, muss man mal abwarten.
Aber zumindest scheint die Gesprächsatmosphäre konstruktiv zu sein. Also Sie konnten sie nur sehen beim Rein- und Rausgehen. Gab es auch mal ein Lächeln und Ähnliches?
Ja, gab es. Also es gab einen lachenden russischen Außenminister, als er reinkam. Es gab einen lachenden Putin. Das sieht man ja auch eher selten, als er reinkam. Die Stimmung ist, glaube ich, schon so, dass viele denken, okay, wenn nicht mit Selenskyj was zu erreichen ist, wann dann, wie dann? Und auch ein Macron ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal mit ungewöhnlichen Ideen um die Ecke kommt. Vielleicht finden sie tatsächlich einen neuen Weg, wie man so ein paar Knackpunkte vielleicht ein bisschen entschärfen kann. Dass da heute Abend der große Frieden ausbricht, damit rechnet niemand. Aber wie gesagt, ein etwas längerer Waffenstillstand, etwas, was etwas dauerhafter wäre, was dann auch Grundlage für das wäre, was es nämlich dringend braucht, nämlich Vertrauen auf beiden Seiten, dass man sich aufeinander verlassen kann, dann wäre, glaube ich, den Konfliktparteien schon sehr geholfen und vor allen Dingen den Menschen vor Ort.
Das heißt, wir müssen jetzt einfach abwarten, was am späteren Abend verkündet werden wird. Aber wir können zumindest festhalten, dieses Normandie-Format, das ja nun lange nicht stattgefunden hat, das werden wir wieder erleben können. Wahrscheinlich.
Davon gehe ich fest aus, dass das jetzt der Auftakt von neuen Bewegungen ist. Das wird dann immer wieder zurückgespielt werden in die Kontaktgruppe, die dann quasi die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, tatsächlich in die Tat umsetzen müssen, die das Ganze quasi ins Leben bringen müssen. Aber ich glaube, dass der Austausch ein bisschen intensiver wird und das ist auch dringend nötig, denn man darf eines nicht vergessen, im Osten der Ukraine sterben fast täglich immer noch Menschen. 13.000 Tote soll es nach offiziellen Angaben schon gegeben haben. Das ist ein Krieg mitten in Europa, den wir seit über 5 Jahren nicht befriedet kriegen. Das ist auch ein Armutszeugnis für die Europäer.
Christina Nagel, live aus Paris, herzlichen Dank. Wir werden also die Ergebnisse abwarten. Heute Abend spät oder morgen früh wissen wir genau, was rausgekommen ist. Das war der Tag für heute. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.